Mrs. Botti, Coffee Bike, Studienkreis, Leonidas, Starbucks und Town & Country House. Bekannte Marken, mit denen per Franchise der Start in die eigene Selbstständigkeit gelingen kann. Wie funktioniert Franchise? Wie findet man das passende System? Und was ist für den erfolgreichen Start zu beachten? Antworten gibt diese Folge des Passion for Business Podcasts. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Heute steht die Idee im Mittelpunkt. Beziehungsweise vielmehr, was kann ich eigentlich tun, wenn ich gründen möchte, aber keine eigene Idee habe? Dabei kommt nämlich Franchising ins Spiel. Was es damit auf sich hat, werden wir in einer dreiteiligen Serie in den nächsten Podcast-Folgen beleuchten. Zum Start, also dem ersten Teil, freue ich mich besonders, dass uns Torben Leif Brodersen zugeschaltet ist. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Franchise-Verband und steht somit wie kaum ein anderer für das Thema Franchise in Deutschland. Mein Name ist René Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Passion for Business und jetzt geht's los mit dem Thema Franchise. Hallo, Herr Brodersen.
Hallo, Herr Klein, vielen Dank für die Einladung.
Herr Brodersen, wir kennen uns schon relativ lange, ich glaube schon seit auch den Anfangstagen von fürgründer.de damals, 2010, 2011. Was hat Sie zur Franchise-Wirtschaft gebracht?
Oh, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her. Stimmt, dass wir uns in diesem Zeitraum kennengelernt haben. Da war ich fast schon 10 Jahre beim Deutschen Franchise-Verband, bin 2002 dazu gekommen, bin ursprünglich Politikwissenschaftler, bin auch Schleswig-Holsteiner bzw. Flensburger, aber seit 1999 in Berlin, habe Politikwissenschaft studiert und seit 2002 an Bord.
Relativ lang. Dann steht ja nächstes Jahr das 20-jährige Dienstjubiläum an. Was begeistert Sie an der Franchise-Wirtschaft so?
Das sind viele Dinge, viele sehr spannende Aspekte, die einen auch fangen dann. Ne? Die Franchise-Szene ist ja sehr bunt und das ist eigentlich auch das, was mich da auch immer wieder begeistert. Die Buntheit, die Vielfalt der Franchise-Wirtschaft, die ja aus verschiedenen Branchen sich zusammensetzt, wo man Franchise findet, die Gastronomie, der Einzelhandel, das Handwerk, die Dienstleistungen, da sind der soziale Sektor, das sind viele spannende Bereiche und Felder, in denen Franchise-Modelle sich ja entwickelt haben und auch schon fester und integraler Bestandteil sind. Und insofern ist das immer wieder von Neuem auch ein Bereich, wo man einfach Systeme kommen sieht, man begleitet die, das tun wir vom Verband auch sehr intensiv. Und das ist das, was eigentlich auch sozusagen den Job unvergleichbar macht.
Vielleicht nochmal die grundlegende Frage zuerst klären. Was ist Franchise eigentlich genau?
Also für die, die sich selbstständig machen wollen, für diejenigen, die sich mit einer Unternehmensgründung befassen, ist natürlich das Franchise-Modell immer ein Weg, der bewährt ist. Das muss man so klar sagen. Das heißt, eine Franchise-Gründung erfolgt im Rahmen einer Marke, die bereits am Markt besteht, einer Marke, die etabliert ist, die pilotiert ist. Und wenn ich eben Franchise-Partnerin oder Franchise-Partner werden möchte in dieser Marke oder unter diesem Markendach, dann muss ich das Rad nicht neu erfinden.
Mhm. Und vielleicht nochmal ein Stück konkreter da eingestiegen. Was bietet mir das Franchise-System? Was muss ich aber auch geben in dem Moment?
Das heißt, das Verhältnis zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, das ist geprägt von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Und wenn ich jetzt mich als potenziellen Franchise-Gründer betrachte, dann kann ich eben profitieren von Marken, die L'Osteria heißen, die Backwerk heißen, die Body Street heißen, die Town & Country House heißen, die Schülerhilfe oder Studienkreis heißen. Das heißt also, ich bin sozusagen in der Lage, diese Marke zu übernehmen. Und wir sprechen ja von Local Hero, ein Local Hero zu sein, der in seinem Gebiet dann praktisch diese Marke umsetzt. So. Das heißt, das ist das, wovon ich in erster Linie profitiere. Und dafür entrichte ich eine Gebühr. Diese Gebührenstaffel ist sozusagen immer dann auch ins Verhältnis gesetzt mit dem, was ich als Gegenleistung bekomme. Schulungen rund um das Thema Marke, Schulungen im Bereich des Know-hows, Schulungen im Bereich von Marketing und Vertriebskonzeption. Das sind alles sozusagen Beweggründe, die mich dazu motivieren sollen, auch Franchise-Partnerin oder Franchise-Partner zu werden, weil ich eben einen Start habe, der ein Stück weit dann auch abgesichert ist.
Für einige sehr unternehmerisch geprägte Persönlichkeiten könnte ich mir vorstellen, liegt da aber auch ein kleiner Nachteil, weil ich eben in der Gestaltung des Ganzen, in der Gestaltung der Umsetzung nicht ganz frei bin. Oder sehe ich das falsch?
Naja, ich meine, man hat natürlich den Rahmen, ne? Das muss man wissen. Ich habe den Vorteil, mich in diesem Markenrahmen zu bewegen, auch diese Bewährtheit zu nutzen für mich selbst, für mein eigenes Geschäft, für meinen eigenen Betrieb sozusagen. Aber natürlich, wer Franchise als Konsument kennt, wer als Konsument in die Systemgastronomie oder Franchise-Gastronomie geht, der weiß halt, wenn ich in Frankfurt oder Hamburg oder Berlin dieses Konzept aufsuche, dass ich dann auch einen einheitlichen Auftritt erwarten kann. Und das im Umkehrschluss jetzt für denjenigen, der Franchise-Nehmer werden möchte, heißt das natürlich, dass ich diesen Rahmen habe, in dem ich mich bewege. Aber ganz wichtig ist auch zu unterstreichen, ich bin selbstständiger Unternehmer. Und die selbstständige Unternehmer-Dasein heißt auch, dass ich Freiheiten habe, heißt auch, dass ich mich entfalten kann, heißt auch, dass ich selber sozusagen Akzente setzen kann innerhalb dieser Selbstständigkeit. Das heißt also nicht, um das mal platt zu formulieren, wenn ich einen Franchise-Vertrag unterzeichne, gebe ich nicht meine Freiheit ab, gebe ich nicht mein Gehirn ab und sage so, ich habe jetzt hier das Konzept, die Marke und dann läuft alles, dann ist alles fein und ich kann mich zurücklehnen. Das ist natürlich nicht der Fall.
Sie haben dieses schöne Bild des Local Hero angesprochen gerade. Da vielleicht die Aufgabenteilung zwischen dem System, der Systemzentrale auf der einen Seite und dem vor Ort tätigen Unternehmer, dem Selbstständigen auf der anderen Seite. Wie kann ich mir das vorstellen? Wer übernimmt was? Wo verlaufen so ein bisschen die Trennlinien?
Das Schöne ist an der Franchise-Idee, dass sie basiert auf tatsächlich dieser Arbeitsteilung, die Sie gerade anreißen. Also das heißt, wir haben Franchise-Geber, die Franchise-Zentrale also, und wir haben die Franchise-Nehmer. Und die Arbeitsteilung heißt, dass in dieser Partnerschaft, die eine Partnerschaft for profit sein soll am Ende des Tages, dass wir in dieser Partnerschaft eben klar definierte Aufgaben haben. Der Franchise-Geber stellt das Konzept zur Verfügung. Der Franchise-Geber entwickelt das Konzept weiter. Der Franchise-Geber ist derjenige, der Schulungsprogramme zur Verfügung stellt, der weiterentwickelt, der innoviert, der den Franchise-Partner auch laufend unterstützt in betriebswirtschaftlichen Dingen, der den Franchise-Partner unterstützt im Bereich der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrekrutierung. Und der Franchise-Nehmer ist genau, wie Sie sagen, der Local Hero, also der Markenbotschafter vor Ort, der dann das Netzwerk vor Ort aufbaut, ausbaut, der die Kundengewinnung natürlich auch vornimmt, der derjenige ist, der seine Erfahrungswerte aber auch vor Ort zurückspielt an die Zentrale, der in dieses Netzwerk eingebunden ist und sozusagen laufend dann in seiner Eigenschaft als Markenbotschafter dann auch diese Marke vor Ort aufbaut und ausbaut. Und das natürlich nicht nur offline, das heißt also nicht nur sozusagen am Point of Sale, sondern viel, viel stärker natürlich in den letzten Jahren noch online. Und diese Arbeitsteilung ist im Grunde das, wo wir sehen, gerade nach den Monaten, in denen wir die Pandemie gezeigt haben, dass die Unternehmenskooperation, diese Form der Netzwerke, wo wir eben diese Arbeitsteilung haben, wo der Unternehmer vor Ort nicht allein gelassen wird, dass diese Kooperation auch Widerstandsfähigkeit erzeugt, weil die Parteien sehr eng miteinander verbunden sind und praktisch täglich miteinander zu tun haben, sich gegenseitig auffangen können, sich gegenseitig bereichern können mit dem Wissen, was sie sammeln. Und das ist am Ende des Tages der Vorteil, sodass wir eigentlich unterm Strich auch sagen können, Corona ist für die Franchise-Wirtschaft ein Stresstest gewesen. Das ist unsere Kommunikationsbotschaft gerade, wo sich diese Form der Unternehmenspartnerschaft einfach bewährt hat.
Muss ich im Franchising Branchenkenntnisse mitbringen?
Also, ich sag mal nein. Das Gute ist ja, wir haben es zu tun mit standardisierten Marken. Mit diesen Marken gehen standardisierte Prozesse einher. Mit diesen Marken sind erprobte Modelle verbunden. Und wenn ich eben gründen möchte, dann ist es so, dass viele Franchise-Geber sich als potenzielle Franchise-Partnerin, Franchise-Partner auch diejenigen suchen, die nicht aus der Branche kommen. So, also diese Branchenkenntnis sind nicht zwangsläufig vorausgesetzt. Wichtig ist, dass man den Spirit, die Motivation, das Engagement mitbringt, dass man aber auch teamfähig ist, dass man in der Lage und willens ist, sich auch in dieses Netzwerk, in diese Kooperation hineinzubegeben. Und das ist vielleicht dann eher wichtig für diejenigen, die sich mit dem Gründen befassen, dass man weiß, im Franchise-Bereich gibt es halt dieses Team, es gibt dieses Netzwerk. Und das heißt, ich muss ein Teamplayer sein. Ansonsten, wenn ich praktisch alles alleine machen möchte, von A bis Z, dann kann man das natürlich gerne tun. Aber dann ist die Frage, ob man dann sozusagen dieses Franchise-System, was wirklich sich fokussiert auf Teamplayer, was sich fokussiert auf Menschen, die Lust haben, in dieser Partnerschaft auch mit anderen zusammenzuarbeiten, sich konzentriert.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes zu dieser Folge.
Sie haben einige Systeme angesprochen, die ganz großen Systeme kennen sicherlich auch viele. Wie groß ist denn eigentlich die Vielfalt im Franchise-Markt? Gibt es in jeder Branche ein Franchise-System?
Also ich würde sagen, ja. Wir haben in Deutschland etwa 930 unterschiedliche Franchise-Anbieter. Das ist eine riesengroße Zahl, denn wenn man sich jetzt nimmt, sozusagen, wo bewegen wir uns eigentlich als Kunden, als Kunde auch am Markt, als Konsument, dann haben wir es eigentlich täglich auch mit Franchise-Unternehmen zu tun. Im Blick aber hinter die Kulissen zu wagen, zu schauen, wer ist eigentlich mit dabei, da sieht man diese komplette Bandbreite. Ich hatte ja schon die Branchen aufgezeigt gerade eben, wo wir ganz stark sind im Bereich der Dienstleistung mit fast 40%, wo wir in der Gastronomie sehr stark vertreten sind mit 30%, mit dem Einzelhandel 21% und auch das Handwerk hat eine stabile Größe von so fast 10% der Franchise-Unternehmen. Also insofern würde ich sagen, ja, sie finden fast in allen Bereichen das Thema Franchise. Das geht so weit, dass der soziale Sektor sich damit befasst und auch multipliziert hat. Da gibt es Unternehmen wie Rock Your Life, die mit GmbHs sozusagen an den Markt gegangen sind seinerzeit, sich da aber auch weiterentwickelt haben und von vornherein gesagt haben, wenn wir multiplizieren, dann machen wir es über das Franchise-Modell. Oder wir gehen jetzt ins Gesundheitswesen, wo man sieht, aha, Unternehmenskooperationen im Bereich von Ärzten, im Bereich von Apotheken machen Sinn. Und immer mehr erkennen hier auch die Vorteile dieser Synergien, die man in dieser Partnerschaft hat. Also insofern ganz klar, wir sind so vielfältig aufgestellt, dass ich sagen würde, fast in allen Branchen finden Sie Franchise-Modelle. Und ich habe ja von 930 ungefähr System gesprochen, Fretters Marken. Wir haben etwa 180.000 Betriebe, die im Franchise geführt sind und 750.000 Beschäftigte in Deutschland. Das heißt also, da kann man auch schon sehr selbstbewusst an den Markt gehen und sagen, so, wir haben eine stabile Größe entwickelt und haben uns auch immer positiv weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Blick zu riskieren, auf Deutsch gesagt.
Ja, das sind auf jeden Fall beeindruckende Zahlen. Man kann daraus schlussfolgern, jeder Topf findet seinen Deckel. Gleichwohl bei knapp 1000 Systemen steht natürlich die Frage im Raum, wie finde ich das passende System für mich bei all dieser Vielfalt? Wie würden Sie vorgehen? Also was sind die wichtigsten Fragen für einen Franchise-Nehmer, um erstmal diese schiere Anzahl an Systemen einzuengen?
Ja, das ist eigentlich natürlich die zentrale Frage, die sich stellt für jeden, der sich mit dem Thema Franchise befasst. Wir haben da mal eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren und Franchise-Gründerinnen und Gründer oder Potenzielle gefragt, was ist euch eigentlich wichtig, wenn ihr euch mit dem Thema Franchise befasst, auch Franchise-Nehmer zu werden? Und die allermeisten haben da geguckt und gesagt als Antwort, uns ist die Alleinstellung wichtig, uns ist die Nachhaltigkeit des Modells wichtig, uns ist wichtig, wie klar sind die Wettbewerbsvorteile ausformuliert. Und da würde ich auch gerne ergänzen, dass wir es ja zu tun haben mit einer Partnerschaft, die auf sozusagen lange Sicht auch definiert ist. Das ist nichts sozusagen angelegt per se jetzt auf einen kurzen Zeitraum, sondern wir haben es zu tun mit einer Unternehmenskooperation, die in der Regel etwa 16 Jahre hält. Das heißt, eine Unternehmenskooperation, die ich auf lange Frist eingehe. So, wenn ich etwas auf lange Frist eingehe, dann achte ich auf eben diese, auf die Bewährtheit des Modells, dann achte ich auf die Zukunftsfähigkeit des Modells, dann achte ich darauf, wie sieht es mit der Unternehmenskultur aus, passt die zu mir, wie sieht es aus mit der Fluktuation im Bereich der Franchise-Partner, ist diese Fluktuation normal, ist die hoch oder niedrig? Das ist etwas, was dann eine entscheidende Rolle spielt in diesem Auswahlprozess, abgesehen von den Zahlen, Daten, Fakten, die auch mitzuliefern sind seitens des Franchise-Gebers. Das heißt, gibt es ja dieses Schlagwort drum, prüfe, wer sich ewig bindet und so weiter und so fort. Das kann man auch anwenden in diesem Bereich. Und das ist eben ganz wichtig, prüfen, Vergleiche anstellen. Fast in jeder Branche haben wir unterschiedliche Konzepte, sich anschauen. Was bietet der Franchise-Geber einem und was bieten andere? Also diese Vergleiche, denn am Ende des Tages ist es so, das Konzept muss natürlich wirtschaftlich überzeugen. Es muss für mich attraktiv sein als Geschäftsmodell. Aber es muss eben auch eine klare Positionierung am Markt haben, die auch auf lange Frist anzusetzen ist. Und das sind so die Punkte, wo wir gesehen haben, das ist entscheidend auch für angehende Franchise-Partnerinnen, Franchise-Partner. Hinzu kommt eins, weil das ist natürlich auch etwas, was immer mitschwingt. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich Probleme habe? Was passiert, wenn ich mal ausfalle? So, das ist natürlich eine zentrale Frage, die man auch diskutieren sollte mit dem Franchise-Geber. Das heißt, in dem Fall, dass ich ausfalle als Unternehmerin, als Unternehmer vor Ort, als Franchise-Partner, welche Unterstützung bekomme ich? Welche Taskforces habt ihr installiert, um mich zu unterstützen in dieser Phase? Das ist etwas, wo ich mich noch absichern kann zusätzlich. Und daraus kann ich dann so ein Bauchgefühl entwickeln, ob die Franchise-Marke, der Franchise-Geber zu mir passt. Passt es auch auf der persönlichen Ebene? Kann ich mir vorstellen, praktisch diese 16 Jahre, wenn wir den Schnitt nochmal bemühen, auch in diesem Konzept zu verbringen?
Viele valide Punkte aus meiner Sicht. Wo treffe ich auf Franchise-Geber? Also ich kann sicherlich im Internet suchen. Gibt es auch eine Messe, wo ich beispielsweise auf viele Franchise-Geber auf einmal treffen kann, weil dann habe ich natürlich eine schöne Vergleichbarkeit, kann Gespräche direkt führen. Gibt es sowas im deutschsprachigen Raum?
Gibt es. Ich komme gleich auch darauf. Aber zunächst mal möchte ich sagen, Sie haben ja das Netz erwähnt und das Netz spielt natürlich in der Kontaktherstellung eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wenn ich mit Franchise-Gebern in Kontakt treten möchte, wenn ich mich informieren möchte, dann mache ich das online. Aber Franchise ist, wie wir immer sagen, auch People's Business. Das heißt, Franchise baut auf einer persönlichen Beziehung, baut auf persönlichen Gesprächen. Das kann ich zwar alles digitalisieren, ich kann diese Gespräche über die entsprechenden Tools auch abbilden, aber der persönliche Kontakt ist super wichtig. Und da haben wir jetzt ja in diesem Jahr auch die FEX, also die Franchise Expo Frankfurt vom 4. bis 6. November, wo Sie ja auch mit dankenswerterweise seit langer Zeit auch schon Partner sind. Und diese Messe planen wir physisch in diesem Jahr. Das heißt, da sind wir gerade mitten in der Bewerbung und da finden wir, ich würde mal sagen, etwa 100 Franchise-Marken im November in Frankfurt, die ich persönlich treffen kann, wo ich persönlich mir einen Eindruck verschaffen kann, wie sieht das bei denen aus, was können Sie mir auch dann zur Verfügung stellen.
Das ist doch ein guter Tipp, also für den Kalender schon mal vormerken, Anfang November in Frankfurt die größte Franchise-Messe?
Es ist die einzige. Es gibt in Deutschland keine Franchise-Messe.
Also die größte und einzige Franchise.
Die größte und einzige, genau.
Franchise-Messe. Einfach jetzt im Kalender schon mal notieren, die Reise nach Frankfurt planen, wird hoffentlich trotz möglicher Corona-Beschränkungen klappen. Wir sind zuversichtlich.
Wir haben ja genügend Zeit jetzt zur Vorbereitung, ne? Und es wird Hygienekonzepte geben. Also da wird keiner sich auf dieser Plattform bewegen, ohne entsprechende sozusagen Absicherung auch in Bezug auf Infektionen oder in Bezug auf sozusagen Abstände und so weiter und so fort. Also da geht ja der Veranstalter, mit dem wir da sehr eng zusammenarbeiten, geht da ja nicht unvorbereitet rein.
Bietet dann auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viele Gespräche zu führen, bei vielen Franchise-Systemen einfach mal reinzuschnuppern und genau die Dinge abzuklopfen, die Sie vorhin erwähnt haben.
Vielleicht ein Punkt noch, den ich noch nicht angesprochen habe, der mir noch wichtig ist zu transportieren im Bereich der Franchise-Gründung. Ich kann natürlich wenn ich Franchise-Nehmerin oder Nehmer werden möchte, kann ich natürlich ein Konzept praktisch vor Ort völlig neu aufbauen. Aber wir haben es natürlich auch zu tun in der Franchise-Landschaft, so wie im Mittelstand generell, auch zu tun mit dem Bereich der Unternehmensnachfolge. Das heißt also, ich kann gründen, gleichzeitig aber auch ein bestehendes ein Modell oder einen bestehenden Laden, platt gesagt, übernehmen, wo der Inhaber nach 20 Jahren im Einzelhandel den Vertrag auflöst, weil er in Rente geht. Und diesen Betrieb kann ich dann als Gründer entsprechend übernehmen. Also diese Möglichkeit mal eingestreut hier, weil ich denke, das bietet eine gute Perspektive, sich nochmal zusätzlich abzusichern, weil ich dann eben nicht nur diese bekannte Marke übernehme mit den besprochenen Leistungen auch des Franchise-Gebers, sondern eben auch einen über Jahre hinweg etablierten POS vor Ort. Und das ist natürlich noch eine zusätzliche Sicherheit, ein zusätzlicher Vorteil, den ich da habe.
Auf jeden Fall. Und das Thema Nachfolge ist ja grundsätzlich in der gesamten Wirtschaft ein Thema. So wie Sie es auch beschrieben haben, natürlich auch im Franchise-Bereich, bietet dann aber eben die attraktiven Chancen.
Bietet Chancen, wenn ich eine Finanzierung haben will und ich zu einer Bank gehe und sage, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Geschäftsentwicklung dieses bestimmten Betriebes in den letzten Jahren und ich habe keine Prognosen, ich habe keine Rentabilitätsvorschau in meinem Businessplan, sondern konkrete Zahlen, Daten, Fakten von dem Betrieb vor Ort, dann kann das natürlich auch Vorteile haben, zum Beispiel sich finanziell abzusichern und auch Kredite zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Startvoraussetzung. Sie haben das Thema Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells angesprochen. Was genau verstehen Sie darunter? Wie bewertet man das? Und gibt es eben auch Geschäftsmodelle, bei denen man gesehen hat, okay, das war eben kein nachhaltiges Geschäftsmodell? Also woran machen Sie das fest? Und gibt es ein paar Beispiele?
Also woran mache ich Nachhaltigkeit fest? Ich mache das fest daran, dass die wirklich erfolgreichen und über die Jahre gewachsenen Franchise-Systeme zum Beispiel auch mit ihrer Positionierung ganz neue und innovative Ansätze gefunden habe. Ein Leuchtturm für mich in diesem Kontext ist Fressnapf. Fressnapf, das Unternehmen, das in den 90er Jahren gegründet wurde von Thorsten Töller, was dann aber diesen gesamten Bereich mit den anderen Anbietern dann später zusammen mit Futterhaus und Co. ein völlig neues Geschäftsmodell geschaffen. Und diese Nachhaltigkeit hat sich hier gezeigt, dass man eben sozusagen eine klare Positionierung hatte und diese immer weiterentwickelt hat und ausgebaut hat. Das heißt also, wir haben hier nicht aufgesetzt mit einem Franchise-Modell auf kurzfristige Trends, auf kurzfristige sich ergebende Möglichkeiten, die aber dann schnell wieder verschwinden, so wie die Bubble-Tea-Blase vor ein paar Jahren, wo es dann Franchise-Anbieter gab, die aber dann wieder ganz schnell verschwunden sind. Und Ähnliches würde ich jetzt denjenigen Anbietern auch prophezeien, die zum Beispiel jetzt im Bereich der Corona-Schnelltests am Markt sind, vielleicht jetzt erfolgreich sind. Aber ich habe ja gesprochen von der 16-jährigen Dauer einer Franchise-Partnerschaft. Und wenn ich das praktisch so perspektivisch sehe als Unternehmer, dann ist das eben ganz zentral. Und da kann ich nicht aufsetzen auf kurzlebige Trends und meinen daraus dann ein erfolgreiches Franchise-System zu entwickeln. Neben Fressnapf kann man auch wunderbar Mrs. Sporty zum Beispiel sehen. Mrs. Sporty als First Mover in Deutschland im Bereich von Frauenfitnessstudios, Zirkeltrainings. Auch die haben eine Marktnische gefunden und haben sich wunderbar in dieser Marktnische auch entwickelt. Und heute gibt es mehr als 500 Betriebe von denen, in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus sozusagen. Und diese Langfristigkeit gepaart, aber auch mit der Innovationskraft, das ist eben das, was die Wettbewerbsstärke dann auch des Franchise-Systems ausmacht.
Als Gründer wäre ich dann jetzt aber tendenziell geneigt, mich einem schon länger bestehenden und auch etwas größeren Franchise-System, also wo es viele Standorte schon gibt, anzuschließen, um einfach das Risiko, dass eben das Geschäftsmodell sich nicht nachhaltig erfolgreich im Markt etabliert, zu minimieren. An junge Franchise-Systeme würde ich mich dann tendenziell eher nicht so rantrauen.
Ich meine, das hatten Sie ja gerade eben schon gesagt, für jeden ist ja ein Stück weit was dabei. Es gibt ja die Menschen, die sagen, ich möchte dieses große, etablierte Unternehmen haben, dass ich mich anschließen möchte. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, vielleicht hat so ein kleineres und gerade im Aufbau befindliches Franchise-System, von denen gibt es ja auch viele, eher einen Charme, wo ich selber auch noch mich stärker vielleicht sogar mit einbringen kann, wo ich auch eine Pionierfunktion auch ausübe. Also insofern glaube ich, würde ich zur Beantwortung Ihrer Frage sagen, die Vielfalt der Provenienz, der Herkunft und auch des Hintergrundes eines Franchise-Interessenten ist ja sehr komplex, sehr vielfältig. Die kann man jetzt nicht runterbrechen auf diese Zielgruppe, die nur die alten etablierten Schiffe im Franchise-Bereich sucht, sondern auch die Jungen, Kleinen, die gerade dabei sind, am Markt sich zu entwickeln. Also jedes Unternehmen, jeder Branche, in jeder Größe und jedem Alter hat eine entsprechende Zielgruppe. Das würde ich ganz klar herausstellen.
Und muss sich eigentlich auch stets neu beweisen. Das gilt für die Großen, genauso wie für die Kleinen, die eben jetzt erst dabei sind, ihr Franchise-System groß zu machen. Insofern gilt aber, egal ob groß oder klein, genau hinschauen.
Völlig richtig. Und ich meine, sich täglich neu zu beweisen, das haben ja die letzten Monate gezeigt. Sich täglich neu zu beweisen, sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen, sich auf neue Kundenverhalten einzustellen, Antworten zu finden. Und das ist ja das Gute. Und im Übrigen kann ich da auch die Spreu vom Weizen innerhalb der Franchise-Wirtschaft trennen. Denn gerade die Innovationsstärke, denn gerade die Bereitschaft der Weiterentwicklung des Konzeptes ist da wirklich wettbewerbsentscheidend. Da geht es nicht darum, ein Konzept zu haben und das bleibt dann 10 Jahre so, wie es ist. Schauen Sie sich Backwerk an. Backwerk auch als eine der Franchise-Leuchttürme, die begonnen haben als klassischer SB-Bäcker und heute ein Systemgastronom sind, wo sie nicht wie am Anfang durch einen Laden gehen mit einer Zange in der Hand und sich die Brötchen in die Tüte tun und dann zur Kasse gehen und kaufen. Nein, das ist ja heute viel komplexer geworden, wo man nicht nur den Zeitgeist sich angepasst hat, sondern auch den Bedürfnissen des Marktes, auf die reagiert hat und entsprechend Antworten gefunden hat. Also auch ein wunderbares Beispiel, wie sich die Konzepte über die Jahre weiterentwickeln. Und insofern ist das ein Argument auch dafür, dass man sagt, es ist ein lebendiges Konstrukt, eine lebendige Partnerschaft, die eben nicht stehen bleibt.
Noch einmal auf das Thema Auswahl kurz zurückkommen. Neben all den Faktoren, die Sie genannt haben, schwingt ja trotzdem im Raum die Frage, wie erkenne ich ein gutes System? Auf Ihrer Seite, auf der Seite des Franchise-Verbands, steht Qualitätssysteme vereint. Das ist eine schöne Botschaft. Was zeichnet Qualitätssysteme aus? Beziehungsweise, wie stellen Sie sicher, dass die Mitglieder, die bei Ihnen im Verband sind, diese Qualität bringen und halten?
Ich habe ja davon gesprochen, dass diese Kooperation selbstständiger Unternehmer diesen Erfolg auch hat, weil wir es zu tun haben im Idealfall mit dieser ausgewogenen Ausgestaltung der Partnerschaft. Und diese Ausgewogenheit braucht eben eine Grundlage. Da brauchen Sie ein Fundament für. Da brauchen Sie einen Kodex. Da brauchen Sie eine faire Partnerschaft. Und der Deutsche Franchise-Verband hat die Rolle übernommen, schon seit langer Zeit die Rolle übernommen, diese Partnerschaft auch zu definieren mit den Kodizes, die wir haben, mit Zertifizierungsverfahren, die wir haben, wo auch Franchise-Unternehmen sich alle 3 Jahre durchleuchten lassen. So, ob sie fair sind, ob sie gut umgehen mit ihren Partnern, ob sie partnerzufrieden sind. Und daraus entspringt dieser Claim, den wir haben, Qualitätssysteme vereint. Das heißt, also wir schaffen für die Franchise-Wirtschaft in Deutschland Standards, wir schaffen Verhaltenskodizes und das ist praktisch im Umkehrschluss das Alleinstellungsmerkmal des Verbandes auch an dieser Stelle, wo wir auch glaubwürdig nach außen verkörpern. Die Unternehmen, die sie uns anschließen, müssen sich einfach an diese Regeln halten. Da prüfen wir die Verträge. Wie gesagt, bei den ordentlichen Mitgliedern prüfen wir, ob die Verträge so gelebt werden, dass die Partner auch zufrieden sind. Wir greifen dann auch ein, wenn wir sehen, aha, da gibt es Nachbesserungsbedarf. Auch das ist etwas, wo ein ordentliches Mitglied und da auch achten auf das Siegel dann entsprechend bei uns auf der Website, wo ein ordentliches Mitglied sich dann auch von uns Impulse holt, um das Konzept weiterzuentwickeln.
Heißt das im Umkehrschluss ein Franchise-System, das nicht das Siegel Deutscher Franchise-Verband trägt, ist zu meiden?
Ist zu meiden natürlich nicht, sondern das basiert ja alles auf Freiwilligkeit. Immerhin aber, das möchte ich kurz einfließen lassen, immerhin haben wir den Organisationsgrad, also von den 930 Systemen, die wir haben in Deutschland, liegen wir jetzt bei 410 Mitgliedern. Das heißt also, wir robben uns in der Organisation auch heran an die 50%. Aber im Umkehrschluss, wie gesagt, ist es eine Gemeinschaft, die besteht aus Unternehmen, die ein Commitment auch abgeben, Wir halten uns an die Standards und wir wollen auch nach außen dokumentieren, dass wir dazugehören. Und dieses Commitment, das pressen wir keinem ab, sondern das ist freiwillig. Und diejenigen, die sagen, wir haben keine Lust auf so eine Vereinigung, wir haben keine Lust, uns zu committen, dann haben die eben keine Lust und dann können sie eben sozusagen so sich am Markt bewegen. Aber diese Positivliste zu haben von Unternehmen, die sagen, klares Bekenntnis zu den Standards und das entsprechend auch nach außen zu dokumentieren über die franchiseverband.com ist natürlich etwas, was für uns dann sozusagen auch spricht und was unsere Gemeinschaft dann auch stark macht.
Das Thema Gebühren kam auch schon kurz in unserem Gespräch auf. Welche Gebührenstrukturen gibt es und was ist so marktüblich auch in der Höhe?
Also wir unterscheiden hier zwischen den Eintrittsgebühren und den laufenden Franchise-Gebühren. Also die Partnerschaft ist ja so ausgestaltet, dass ich praktisch mit dem Start in ein Franchise-System die Markenübertragung bekomme, die Konzeption bekomme, um meinen Start ideal auch gelingen zu lassen, um mich weiterzubilden, von dem Know-how auch zu partizipieren. Und die Eintrittsgebühr, die hierfür sozusagen als Gegenleistung erbracht werden muss, die beläuft sich in der Regel zwischen 5.000 und 25.000 Euro einmalig. Das heißt also, mit Eintritt in das Franchise-System haben wir diese Eintrittsgebühr, die fällig wird. Ich habe bewusst jetzt diese Range auch genannt, weil es natürlich in den jüngeren Konzepten eher sozusagen in dem unteren Bereich angesiedelt ist, während die Konzepte, die wirklich auch ausgereift sind, die wirklich auch etabliert sind mit vielen Franchise-Partnerinnen und Franchise-Partnern, dann im oberen Bereich. Und dann haben wir auf der anderen Seite die sogenannte laufende Franchise-Gebühr. Das heißt also, die laufende Franchise-Gebühr für das Bereitstellen des Franchise-Gebers in der laufenden Franchise-Partnerschaft. Die Franchise-Partnerschaft, haben wir gelernt, 16 Jahre im Schnitt Dauer. Ein Franchise-Vertrag dauert in der Regel 5 Jahre oder 10 Jahre. So, das kommt so ein bisschen drauf an. Das heißt, während dieser Vertragslaufzeit bekomme ich auch laufende Unterstützung von der Franchise-Zentrale. Das ist Unterstützung im betriebswirtschaftlichen Bereich, davon habe ich schon gesprochen, genauso wie im Marketing-PR-Bereich, genauso im Bereich der Weiterentwicklung, der Schulung und so weiter und so fort. Und in der Regel habe ich hier eine laufende Franchise-Gebühr, die umsatzabhängig ist und die sich bewegt zwischen 1 oder 2% und 10 oder 12%. Am Ende des Tages ist das aber eine Kalkulation, die basiert auf dem Leben und Leben lassen. Das heißt also, die basiert auf einem klaren Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten und auch herbeizuführen. Sowohl oder in erster Linie, nicht nur sowohl, sondern in erster Linie bei den Franchise-Partnerinnen und Partnern vor Ort auch. Dieser wirtschaftliche Erfolg kann nur gelingen, wenn ich diese laufende Unterstützung habe vom Franchise-Geber, kann nur gelingen, wenn ich das eigene Engagement und die Motivation noch mitbringe mit meinen Eintrittsgebühren. Und wir kommen gleich noch zu dem Punkt Investments, was ja auch noch zu betrachten ist. Kann auch nur dann funktionieren, wenn ich praktisch eine Gebührenstruktur habe, die es mir ermöglicht, auch dann sozusagen diesen Erfolg herbeizuführen. Also immer schauen danach, gerade in den Anbahnungsprozessen sozusagen, was bekomme ich für mein Geld, auf Deutsch gesagt. Und es gibt ja dieses alte lateinische Wort do ut des, das heißt, ich gebe, damit du gibst, und auf Deutsch übersetzt. Und das bringt zum Ausdruck, dass praktisch keine Geldleistung, kein Transfer stattfindet, ohne nicht eine Gegenleistung auch zu bekommen. Wenn ich mich ein bisschen näher damit befasse, dann werde ich schnell auch herausfinden, sozusagen, ob diese Ausgewogenheit auch da ist. Investition, nur noch kurz ein Satz oder zwei. Investition ist davon nochmal zu separieren, denn ich habe für die Erstellung praktisch meines POS, für die Zurverfügungstellung eines Ladenbaukonzeptes, für die Installation des Betriebes, habe ich natürlich auch Kosten, die anfallen. Und die sind dann nochmal sozusagen separat on top zu rechnen.
Zu rechnen sind die ja im Finanzplan und auch zu berücksichtigen dann damit im Businessplan. Ist das in der Regel Teil des Vorbereitungsprozesses zum Start eines Franchise, dass eben das Franchise-System sich hinsetzt mit dem Gründer, mit der Gründerin, einen Business- und Finanzplan ausarbeitet, oder muss ich das ganz alleine machen?
Naja, Sie sind ja nicht ganz allein. Und als Franchise-Gründerin oder Gründer bin ich eben nicht allein. Das ist ja der Vorteil, dass ich eben die Zahlen, die Daten, die Fakten über das System auch für meinen Businessplan zur Verfügung gestellt bekomme. Aber in der Regel ist es auch meine eigene Verantwortung, die ich trage. Ich trage die Verantwortung für meinen Betrieb auch selbst. Ich bin selbstständiger Unternehmer. Das heißt, dass ich diese Unterstützung erhalte von der Franchise-Zentrale. Aber in der Regel bin ich auch selber dann dafür verantwortlich, auch die Businesspläne zu erstellen. Das heißt, also der Franchise-Geber, und das ist auch juristisch wasserfest und auch durchgefochten sozusagen. Der Franchise-Geber ist kein Existenzgründungsberater. Er übt diese Funktion des Gründungsberaters nicht aus, sondern der Franchise-Nehmer ist selber dafür verantwortlich, aber eben mit Netz und doppeltem Boden über die zur Verfügung gestellten Daten, die er dann bekommt.
Gut, das heißt, die ganz klare Empfehlung an jeden Franchise-Gründer, an jede Franchise-Gründerin: Schreibt eure Businesspläne selbst. Das System liefert beispielsweise, glaube ich, ganz gute Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Marktanalyse, wie es mit dem Wettbewerb aussieht, kann natürlich Erfahrungswerte im Finanzplan beisteuern, wie schnell sich ein Umsatz beispielsweise entwickelt oder wie hoch ein Umsatz pro Quadratmeter im Einzelhandel ist und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe an Recherchearbeit einsparen, aber natürlich immer heruntergebrochen auf den individuellen Standort, wo ich eigentlich dann auch starten möchte. Das muss ich mir einfach ganz genau anschauen, ob dann dort auch mit diesen Werten eigentlich zu rechnen ist.
Das heißt, ja klar, also Franchise, vielleicht um das auch mal klar zu umreißen, Franchise heißt nicht praktisch, ich bekomme ein Paket, ich bekomme einen Standort, so zahle dafür 25.000 Euro und dann lege ich los und muss mich um nichts kümmern. Ne? Also das ist Franchise nicht.
Das ist schon mal gut, das nochmal festzuhalten. Was passiert von Seiten des Franchise-Systems noch auf dem Weg, bis ich dann tatsächlich eröffnen kann? Also was gibt mir das System, um da möglichst gut den Start hinzubekommen?
Also was bietet mir das System? Das System ist natürlich sehr daran interessiert, der Franchise-Geber, aber auch alle anderen Mitunternehmer in dem Netzwerk, dass mein Start optimal gelingt. Das heißt also, den Start so vorzubereiten, dass er optimal gelingt. Das setzt voraus, dass ich aber in dieser Phase, und wir nennen das die Vorvertragsphase, dass ich in dieser Phase eben klare Prozesse auch definiere. Und in der Regel sind diese Phasen so auch durch organisiert, dass sie unterschiedliche Prozesse beinhalten. Beinhalten, dass man Schulungen bekommt, beinhalten, dass man eben in die Lage versetzt wird, diesen Standort zu eröffnen, darf viel davor noch in die Lage auch versetzt zu werden, mit bestehenden Franchise-Nehmern zu sprechen. Auch das ist aus meiner Sicht eine wichtige Sache, die man in der Vorvertragsphase auch machen soll, nämlich dass man an Franchise-Nehmerinnen und Franchise-Nehmer rantritt, die bereits im Netzwerk sich befinden und die einfach befragt, da auch eigenständig agiert am Markt und diese proaktiv anspricht. So, also keiner lässt sich hier irgendwie kalt, ne, auf Deutsch gesagt, kalt auf etwas ein, was man nicht hätte besser vorbereiten können. Und insofern gibt es da auch Fragen an Franchise-Geber, die man bei uns auf der Website findet. Da gibt es Checklisten, da gibt es auch in puncto Franchise-Vertrag so Guidelines, ne? Was gehört in einen Franchise-Vertrag rein, auch als Checkliste. Also wir leben ja in einem Informationszeitalter, wo keiner, der sagt, so ich möchte Franchise-Partnerschaft eingehen, dann völlig unvorbereitet auch reinlaufen muss in die ganze Geschichte.
Der Franchise-Vertrag ist ein zentrales Dokument der Franchise-Gründung. Was sind die wichtigsten Punkte, auf die ich im Vertrag achten sollte?
Naja, ganz wichtig ist die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Leistungen. Das heißt also, in dem Franchise-Vertrag ist klar definiert, was sind die Leistungen der Franchise-Zentrale und was sind meine Leistungen als Franchise-Partnerin, als Franchise-Partner. Der Vertrag soll gewährleisten die Selbstständigkeit des Franchise-Nehmers. Sie soll zwingend auch beinhalten sozusagen eine Markenübertragung. Das heißt also, der Kern des Vertrages ist dann auch praktisch eine Kopie der Markeneintragung, weil alles in allem dreht es sich ja darum, dass man gemeinsam an der Marke arbeitet, dass man gemeinsam an der Verbreitung einer Markenbotschaft arbeitet. Und auch das ist ein Kernbestandteil des Franchise-Vertrages, um das es sich dreht, sozusagen Arbeitsteilung, die am Ende dazu führt, dass diese Markenbekanntheit auch gesteigert werden kann. Aber so auch völlig losgelöst von dieser globalen Markenbekanntheit, Dinge praktisch des täglichen Umgangs miteinander, ne? Also wer was macht konkret, das ist eben klar niedergeschrieben.
Bei den meisten Verträgen gibt es ja auch einen Passus zur Laufzeit und der Kündigung. Worauf sollte ich mich einlassen? Wo sollte ich eher genauer oder wovon sollte ich vielleicht eher Abstand halten? Was sind da die Standards im Markt?
Also das ist natürlich auch sehr stark branchenabhängig. Das ist auch größenabhängig. Aber ich hatte ja gerade eben von der durchschnittlichen Laufzeit schon gesprochen. Wir haben ja in der Regel eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren im Franchise-Vertrag. Sehr häufig ist auch hier sozusagen diese 5 Jahre Laufzeit gekoppelt mit einer weiteren Laufzeit, also 5 plus 5. Gleich 10, es können auch 10 Jahre sein. Wenn ich, und das ist vielleicht jetzt ein wichtiger Punkt noch, wenn ich es zu tun habe mit Banken, wenn ich eine Finanzierung brauche, dann wollen die Banken natürlich auch eine entsprechende Laufzeit haben, um sicherzustellen, dass das, was investiert wird, das, was an Krediten auch beschafft wird für die Gründung, dann entsprechend auch Aussicht hat, nicht nur sich selber dann praktisch in die grünen Zahlen zu bringen, also der Franchise-Partner sich in die grünen Zahlen zu bringen und etwas zu erwirtschaften. Also das ist sozusagen bei der Laufzeit zu beachten. Aber nochmal, auch da gibt es, wie gesagt, gute Checklisten da bei uns auf der Website, wer sich damit näher befassen möchte.
Komme ich aus einem Vertrag auch raus, vor den 5 Jahren beispielsweise?
Klar komme ich raus, denn wir finden durch den Kontakt zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer finden wir natürlich schnell heraus, wenn eine Partnerschaft sich nicht so ausgestaltet, wie es eigentlich gedacht war. So. Und wir finden das schnell raus, weil wir permanent auch in Verbindung stehen, wo wir permanent auch beobachten, wie entwickelt sich das Geschäft, wo wir beobachten, wie entwickelt sich die Motivation auch einer Zusammenarbeit. Natürlich haben wir es mit dieser Langfristigkeit zu tun. Natürlich steht über allem, dass wir eine nachhaltige Partnerschaft haben wollen. Das heißt, Franchise ist nichts für diejenigen, die mal Unternehmerdasein testen wollen und sagen, so, ich probiere das eben mal aus. Ich kann ja ohnehin nach einem Jahr wieder aussteigen. Nein, wir haben diese langfristige Perspektive. Dennoch bleibt am Ende die Möglichkeit, dass beide Beteiligten sich zusammenfinden und auch entscheiden, dass sie eine Partnerschaft beenden, auch vor der normalen Laufzeit des oder Auslaufzeit des Franchise-Vertrages.
Sie haben gerade das Thema Rentabilität, Profitabilität kurz angesprochen. Ihrer Erfahrung nach, wobei das vermutlich auch von Branche zu Branche variiert, aber wo gibt es in der Regel so den Break-Even, beziehungsweise wie schnell sollte es innerhalb eines Franchise-Systems gelingen, Break-Even zu erzielen?
Ja, wir haben da so eine Faustregel von 1,5 bis 2 Jahren.
Dann wäre das System auch eins, das wirtschaftlich gut tragfähig ist, nachhaltig im Ansatz?
Also der Jurist, der ich nicht bin, ich bin nur Politikwissenschaftler, aber also sozusagen aus der Praxis raus würde der Jurist natürlich sagen, es kommt drauf an, ne? Aber so mal unter uns jetzt hier gesprochen, würde man sagen, sozusagen dieses 1,5 Jahre bis 2 Jahre sollten ausreichen oder sollten als Durststrecke im Übrigen, die auch eingepreist werden muss in den Businessplan. Ich muss in den Businessplan einpreisen, dass ich diese Durststrecke habe, aber Break-Even nach 1,5 bis 2 Jahren erreicht zu haben, das sollte das Ziel sein.
Das Franchise-Handbuch ist auch noch ein zentrales Dokument für den Franchise-Nehmer. Wobei Handbuch schon ein bisschen...
Das klingt nach Leitsordner. Das klingt nach einem Schrank, wo so ein Ordner drin steht mit dem Logo drauf und mit den Prozessen drin.
Wie wird es denn mittlerweile gelebt?
Völlig digitalisiert, völlig auch sozusagen so gestaltet, dass jeder auch digital Zugriff drauf hat, jederzeit. Weil das Handbuch ist natürlich Kernstück des Franchise-Systems mit den mit klar definierten Abläufen, die man hat, mit dem praktisch Kernerfahrungswert auch, den man in dem System sammelt. Das alles ist in dem Handbuch definiert. Wir sprechen also da eher jetzt von einer Know-how-Dokumentation, denn von Handbuch, weil Handbuch klingt tatsächlich nach Franchise 1.0, aber wir sind ja wesentlich weiter gekommen in der Zwischenzeit. Know-how-Dokumentation ist ganz, ganz wichtig. Know-how-Dokumentation auch Einsicht zu bekommen, auch vor der Vertragsunterzeichnung, eine Know-how-Dokumentation auch so dann am Leben zu halten und weiterzuentwickeln, dass alle Beteiligten immer auch auf den neuesten Stand sind. Das ist ganz, ganz zentral. Die finde ich nicht am Markt, die finde ich nicht irgendwo im Netz, auch nicht in irgendwelchen Foren. Da sollten diese Handbücher, diese Dokumentation nicht auftauchen, sondern es ist immer ein geheimes Informationstool, was den Partnerinnen und Partnern in dem System auch vorbehalten ist dann.
Okay, aber ich sollte vor Abschluss des Vertrags einen Blick hineinwerfen, um zu schauen, ob das Tool fundiert ist, umfangreich und wirklich auch werthaltig dann für den Franchise-Nehmer. Zum Abschluss des Gesprächs würde ich gerne noch auf ein Thema eingehen, was uns ja alle in den letzten 1,5 Jahren beeinflusst, geprägt hat, nämlich Corona. Ich habe auf Ihrer Seite eine Meldung gesehen, die den Titel trägt: Franchise-Modell beweist sich im Corona-Stresstest. Wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, klassische Franchise-Systeme kommen aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Fitness, also eigentlich alles Branchen, die in den letzten 1,5 Jahren häufiger geschlossen als offen waren. Wie kommen Sie trotzdem zu dem Schluss, Corona hat dort sich vielleicht nicht so stark niedergeschlagen wie in den in vergleichbaren, eben nicht als Franchise organisierten Unternehmen? Und wie hat insgesamt Corona auf die Franchise-Wirtschaft gewirkt?
Also das eine ist ja, wie wir mit Rahmenbedingungen umgehen. Das heißt also, wenn ich äußere Umstände habe, die dazu beitragen, wie zum Beispiel jetzt im Lockdown, dass mein Fitnessunternehmen geschlossen haben muss, weil ich nicht öffnen kann, dann sind es die äußeren Rahmenbedingungen. Diese äußeren Rahmenbedingungen kann man nicht jetzt als Unternehmer verändern, sondern die werden ja praktisch vorgegeben von dritter Seite, von öffentlichen Institutionen. Was ich aber kann, ist natürlich informieren, wo man lockert, wo man Perspektiven hat zu eröffnen, wie man sich vorbereitet auf die Eröffnung, wie man vor allen Dingen, wenn wir jetzt im Fitnessbereich bleiben zum Beispiel, wie wir Kunden halten, wie wir Kunden praktisch auch digital abholen in dieser Phase. Digital abholen, indem ich Apps entwickle, indem ich Tools entwickle, um den Kunden, wie gesagt, auch so bei der Stange zu halten, auf Deutsch gesagt, dass er nicht sozusagen aus dem aus seinem Vertrag raus möchte. So, das kann ich natürlich in einem Unternehmensnetzwerk viel stärker gewährleisten durch die Kompetenzbündelung, von der ich gesprochen habe. So, dann ist zwar mein Betrieb zu, ich kann aber profitieren von dem Know-how, was trotzdem da ist, wo es trotzdem weiterentwickelt wird, wo Erfahrungswerte gesammelt werden. Wie beantrage ich die Überbrückungshilfen? Wie kann ich hier in den Genuss kommen, mich so aufzustellen, dass ich praktisch das Beste aus der Situation mache? Das ist der Blick auf die Rahmenbedingungen. Dann hat sich natürlich extrem weiterentwickelt und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, Stresstest bestanden, hat sich extrem weiterentwickelt, auch der kommunikative Zusammenhalt zwischen der Franchise-Zentrale und den Partnern, wo es praktisch zum Teil sogar tägliche Wasserstandsmeldungen gab aus den Franchise-Nehmerbetrieben an die Zentrale, um genau zu verfolgen, wie steht es um praktisch die Existenz ja auch dann am Ende von den Unternehmern, die am Netzwerk sich befinden. Das heißt also, im Grunde ist ja so ein Stresstest wie hier jetzt praktisch nicht freiwillig gewählt, sondern der wurde uns allen durch die Entwicklung aufgezwungen. Was aber und in dieser Situation wichtig war, dass wir eben die Partnerschaft, die wir nicht nur praktisch auf dem Papier haben, sondern die Partnerschaft leben. Und etwas, was in diesem Stresstest passiert ist, und das ist das, was unsere Umfragen auch belegen, ist, dass weit über 90%, also weit über 90% sind 93-94% der Befragten, haben gesagt, für uns ist das Franchise-Modell ein Zukunftsmodell. Und das sagen sie nicht in der Mitte der Pandemie, sondern das sagen sie jetzt hier im Juni 2021, nachdem sie praktisch die lange Phase des Lockdowns auch in den meisten Fällen hinter sich haben. Wir haben unser eigenes Franchise-System als erprobt, als resistent, als resilient auch erfahren. Und das ist natürlich eine Botschaft, mit der wir gerne rausgehen, die aber auch unter Beweis stellen soll, sozusagen Unternehmenskooperation und der Fitnessunternehmer, der in so einem Netzwerk drin ist, der Gastronom, der in so einem Netzwerk drin ist, der Einzelhändler, der in so einem Netzwerk drin ist, der ist eben nicht allein auf weiter Flur, sondern ist eben aufgehoben im Rahmen dieser Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist da nicht stehen geblieben, sondern es gab hohen Innovationsdruck. Es gab einen hohen Druck, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. So, und das kann man natürlich nur in der Gruppe zusammen realisieren am besten. Und deswegen kommen wir auch zu dem Schluss, Stresstest bestanden. Und das macht uns natürlich auch sehr optimistisch jetzt für die nächsten Monate und Jahre, die da kommen.
Das heißt, aus dem Verbund der Vielzahl der Partner hat man eigentlich die Stärke, die sich ja daraus ergeben soll, auch gespürt. Insofern keiner war auf sich allein gestellt, sondern zusammen mit der Zentrale wurden Maßnahmen ergriffen, Strategien entwickelt, um die Krise zu überstehen und auch gestärkt daraus hervorzugehen.
Exakt.
Herr Brodersen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mir Spaß gemacht, Herr Klein. Vielen Dank für die Einladung, wie gesagt.
Wie sieht es denn bei Ihnen jetzt aus? Nochmal 20 Jahre Franchise-Wirtschaft?
Oh, warum nicht? Warum nicht? Die Rahmenbedingungen sind ja wunderbar. Also die Motivation ist da. Wir erleben im Verband einen sehr guten Zulauf, gerade jetzt so in den letzten Monaten auch. Haben festgestellt, dass wir in der Pandemiephase auch das Netzwerk in die Franchise-Wirtschaft deutlich auch in die Franchise-Zentralen noch weiter ausbauen konnten. Also wir sind alle sehr motiviert und mit sehr viel Spaß auch bei der Sache. Also überhaupt keine Gründe, da zu sagen, so, man sucht sich ein anderes Betätigungsfeld.
Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in den nächsten Jahren. Nächstes Jahr ja dann ein schönes Dienstjubiläum, wie gesagt.
Und wir sehen uns auf der Franchise-Messe in Frankfurt.
Genau. Wer jetzt Lust hat, eine ganze Reihe an Franchise-Systemen auf einmal zu treffen, der notiert sich im Kalender Anfang November die Franchise Expo in Frankfurt. Dort gibt's, ja, ich glaube auch zahlreiche Branchen, wenn ich mich an die letzten Jahre erinnere, also sei es Gastro, sei es Service, sei es Dienstleistungen, selbst Freizeitparks, die mittlerweile als Franchise operieren. Also eigentlich für jeden Geschmack was dabei.
Für jeden Geschmack was dabei, absolut.
Gut, wunderbar. Vielen Dank, Herr Brodersen.
Alles Gute.
Und bis bald.
Bis bald. Tschüss. Danke Ihnen.
Das war der erste Teil unserer kleinen Franchise-Serie. In den nächsten Wochen werden wir dann von der Theorie noch stärker in die Praxis gehen. Wir werden zwei Franchise-Systeme haben, die sich vorstellen. Wir werden darüber sprechen, was es braucht, um dort Franchise-Nehmer zu werden, was das Franchise-System auch zurückgibt, welche Chancen ich dort habe. Und insofern glaube ich, ganz, ganz spannend, dort wieder reinzuhören. Nochmal der Tipp, Franchise Expo im November in Frankfurt, auch eine Chance, ganz viele Franchise-Systeme kennenzulernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Der Passion for Business Podcast. Der Podcast, mit dem du erfolgreicher Gründer und Unternehmer wirst.